So, los geht's. Erstmal hallo, herzlich willkommen. Das ist die letzte Woche in der Algebra-Vorlesung und ich habe mir schon gedacht, dass wir weniger werden. Ich freue mich total, dass Sie da sind. Zum Epilog, zum Thema Primzahltest. Das ist eine kleine spannende Ergänzung zu denen, die wir schon gemacht haben, die mit praktischen Anwendungen verbunden ist. Das ganze Thema ist aus der Praxis motiviert, könnte man sagen. Und hier ist der Plan. Wir sprechen heute und auch noch so ein bisschen am Donnerstag über Primzahltests. Ich gucke mal, was Sie denn noch so für Fragen haben. Manches ist sogar von Lüg schon bei mir gelandet. Und dann gucke ich mal, was es noch so gibt, was ich noch für Sie tun kann, bevor dann der große Klausurvorbereitungsworkshop stattfindet. Und am Donnerstag kann ich es nach bestimmt nicht verkneifen, noch so kleine Trailer einzubauen für Veranstaltungen, die ich in Zukunft mache. Denn je nachdem, ob Sie jetzt schon eine Überdosis Weidecker hatten oder noch nicht, können Sie dann entscheiden. Finde ich das spannend? Finde ich die Themen gut? Habe ich Lust auf noch eine Vorlesung? Und da kann ich Ihnen dann ein paar Denkanstöße geben, so fürs nächste Jahr ungefähr. So sieht's aus. Okay? Gut. Sie sind wenig, aber Sie sehen ziemlich motiviert aus. Danke. Das ist doch auch schön. Und wenn wir zwischendurch quatschen, macht es nichts, denn nichts davon ist im Augenblick prüfungsrelevant. Das heißt, wir haben jetzt einfach Spaß. Gut, worum geht's beim Thema? Primzahltest. Der Name sagt, dass wir auch Primalität testen wollen. Und warum ist das interessant? Na, erstmal kann man sagen, dass es generell interessant, einfach weil Zahlen interessant sind. Und wir haben jetzt sowas wie Primfaktorzerlegung. Da ist gut, wenn wir Primzahlen kennen. Das heißt also, dass man aus theoretischer Sicht schon interessiert daran sein kann. Und es gab immer wieder Leute in der Geschichte der Mathematik, die gesagt haben, Zahlentheorie ist einfach nur schön, völlig nutzlos. Ich untersuche die Sachen trotzdem, denn ich finde die toll und mir ist egal, was die Anwendungen haben. Und manche haben sich sehr getäuscht bei dieser Ansicht, dass das, was sie da studieren, schön ist und überhaupt keine Anwendung hat. Und Primzahlen, speziell Kongruenzen, die mit Primzahlen zu tun haben, gehören genau in diese Kategorie. Sieht erstmal schön und nutzlos aus, ist aber überhaupt nicht nutzlos. Und spannend wird es da, wo Primzahlen benutzt werden, um Verschlüsselungsalgorithmen zu füttern. Die sind sehr relevant, gerade jetzt, wenn immer mehr große Datenmengen transportiert werden, immer mehr Leute Wert auf Sicherheit bei Datenübertragungen legen. Da werden Primzahlen genutzt. Wie das genau funktioniert, das können wir mal in einem anderen Mal besprechen. Mache ich das nicht. Es gibt Bücher dazu und wenn Sie wollen, kann ich auch eine Podcast-Folge dazu machen und dann werde ich auch nur sagen, die lesen Sie halt Bücher. Das heißt, dass es aus verschiedenen Richtungen ein Interesse gibt, bei einer großen Zahl zu erkennen, ob das eine Primzahl ist. Das Interesse von der Verschlüsselungsseite ist, wir wollen Algorithmen immer sicherer machen, Verschlüsselungsalgorithmen, und wollen deshalb immer größere Primzahlen finden, die wir reinstecken können in die Verschlüsselung. Denn je größer die Primzahlen, desto schwieriger ist es für die Gegenseite, die das knacken möchte, zu sehen, dass das eine Primzahl ist. Und da sind wir auf der anderen Seite. Die Gegenseite möchte möglichst gut und möglichst schnell große Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegen und dann herauszufinden, ob das Primzahlen sind. Weil das der Schlüssel dazu ist, manche dieser Algorithmen zu knacken. Das heißt, wir haben da auf beiden Seiten Bemühungen zu verstehen, wie man möglichst schnell sehen kann, ob eine gegebene natürliche Zahl eine Primzahl ist. Ja. Man könnte einfach mal eben losgehen und alle möglichen Teiler angucken. Dann kann man sich überlegen, na, man braucht nicht alle Teiler. Es reicht, wenn man Teiler bis zu einer gewissen Größe untersucht. Aber egal, wie man es macht, der Aufwand wächst so viel schneller als die Zahlen, die man da untersucht. Dass es überhaupt nicht praktikabel ist. Eine Zeit lang wurde mit der Hand so gesiebt, ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil jemand mir so eine interessante historische Frage gestellt hat, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber Sie finden die Folge, da habe ich erklärt, wie diese Methode funktioniert. Da fängt man einfach an bei kleinen Zahlen und streicht dann immer die Vielfachen weg und auf die Art und Weise kann man, bis man möchte, so bis einem langweilig wird, Primzahlen finden. Das ist eine Siebmethode. Die ist aber auch für den Computer nicht praktisch. Jedenfalls nicht, wenn es größer wird. Man kann da kleinere Zahlen quasi sammeln, dann hat man eine Bibliothek von kleinen Primzahlen, muss da nicht jedes Mal gucken. Aber irgendwann braucht man eine andere Idee. Für Primzahlpotenzen, um die schnell zu erkennen, braucht man auch Ideen. Und das führt dann dazu, dass die Algorithmen, die in der Praxis benutzt werden, häufig Primzahlpotenzen gesondert machen. Gerade Zahlen interessieren uns sowieso nicht, weil die Aussatzfrage eh nicht prim sind. Das heißt, man landet dann irgendwie bei ungeraden Zahlen, die riesig sind, von denen man weiß, dass sie keine Primzahlpotenz sind, keine echte, und bei denen man jetzt rausfinden möchte, ist das eine Primzahl oder ist das eine zusammengesetzte Zahl. Das ist quasi die Ausgangslage. So, und was kann man jetzt tun, was über naives Suchen nach Teilern hinausgeht? Na, man kann sich Eigenschaften von Primzahlen angucken und kann überlegen, das ist dann erstmal in der Theorie, sind das Eigenschaften, die Primzahlen auszeichnen, in dem Sinne, dass nur Primzahlen diese Eigenschaften haben? Denn wenn ja, dann kann man ja diese Eigenschaft zum Test nehmen und muss nicht die Definition von einer Primzahl zum Test nehmen. Ergibt es Sinn? Ich nehme also eine Eigenschaft, die ich gefunden habe von einer Primzahl, von Primzahlen im Allgemeinen, und wenn ich jetzt rausfinden kann, dass zusammengesetzte Zahlen diese Eigenschaft nicht haben, dann kann ich die Eigenschaft zum Testen auf Primalität benutzen. Und eine der ersten Eigenschaften, die wir gesehen haben, die in diese Kategorie fällt, man könnte ja mal gucken, ist die Eigenschaft aus dem kleinen Satz von Fermat. Was war da los? Kleiner Satz von Fermat. Oh, es ist ein Epilog, es wird längst nicht so ordentlich wie der Rest der Vorlesung, aber ich hoffe, das stört niemanden. Und wenn doch, dann bitte beschweren. Kleiner Satz von Fermat, der ging ungefähr so. Wir haben eine ganze Zahl A, wir haben eine Primzahl P und P teilt A. Und dann war die Aussage, A und P minus 1 ist 9 zu 1 mal P. Es gab eine allgemeinere Version davon, wo man das Stimmen nicht brauchte. Aber wenn man auf 1 kommen möchte, dann braucht man das A und P Teiler drin sind. Das ist eine Eigenschaft von Primzahlen, die hinten rechnen wir Modul einer Primzahl. Da kann man sich ja mal angucken, funktioniert das, um auf Primalität zu testen? Wie könnte dann so ein Test aussehen? Na, man nimmt die Zahl, die man testen möchte, auf Primalität, nennen wir sie n, riesige ungerade Zahl. Und was machen wir? Wir schnappen uns eine Zahl a, eine möglichst kleine, damit wir nicht so viel rechnen müssen. Gucken, ob die teilerfremd ist zu n. N nenne ich jetzt die Zahl, die wir testen wollen. Wenn die nicht teilerfremd sind, ja okay, dann habe ich da diese Tests und dann kann ich bestimmt sehr schnell sehen, dass n zusammengesetzt ist. Aber wenn die teilerfremd sind, dann kann ich ja einfach mal a hoch n minus 1 ausrechnen, modulo n, und gucke, ob da 1 rauskommt. Und wenn ja, dann könnte der Test sagen, dann ist n doch bestimmt prim, denn die sind das doch aus der Primzahl. Fertig ist der Fermat-Test. So, der funktioniert so. Wir nehmen eine große, also wir denken uns mal, dass es eine große Zahl ist, weiß ich nicht. Das ist eine große natürliche Zahl n. Ich habe hier geschrieben, n größer gleich 3, das ist eigentlich noch so langweilig. Und ungerade, das brauche ich jetzt ja nicht, aber in der Praxis würde man das so machen. Und jetzt kommt Schritt 1. In Schritt 1 wählen wir uns so ein A, mit dem wir den Test machen wollen. So ein A nennt man Basis. Und wie man das wählt, ist noch eine andere Frage. Da kommen wir dann dazu, wie man innerhalb eines Algorithmus zufällig irgendwas auswählt. Gut. Die Zahl soll möglichst klein sein. Auf jeden Fall wollen wir sie kleiner als n wählen. Und wir wollen sie teilerfremd zu n wählen. Wenn es nicht möglich ist, so eine A zu finden, dann ist n klein und wir sind fertig. So, und in der Praxis würde man sagen, man fängt hier an zu suchen, testet auf Teilerfremdheit und nimmt die erste Zahl, mit der es klappt. In der Praxis ist es ganz oft schon die 2, mit der es geht. 2, 3. So, das heißt, da rechnet man dann eventuell riesige Potenzen aus, aber von einer Zahl, die klein ist. Und wir haben hier gesehen, und ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie man modulo irgendwas reduzieren kann, wenn man Potenzen berechnet. Das kann der Computer natürlich auch, der kann das sogar tierisch schnell. Bei Potenzen ist er besonders gut, denn der rechnet nicht so, wie wir das manchmal machen, a mal a mal a mal a, bis wir fertig sind. Nee, der macht Teile und Herrsche. Der berechnet kleine Potenzen ganz, ganz, ganz schnell und macht dann viel weniger Rechenschritte, als wenn man immer einzeln nochmal mit a multiplizieren würde. Deswegen sind Potenzen für einen Computer ganz gut zu handeln. Dieses A nennen wir Basis. Und dann rechnen wir einfach das aus, was ich gerade schon gesagt habe. In Schritt 2. Wir berechnen A hoch n minus 1. Coins mod n. Und wir gucken einfach, kommt da 1 raus oder nicht. Streng genommen sollte man sagen, wahrscheinlich prim. Und falls A und N jetzt beides nicht von Mod zu 1 ist, Mod N, dann ist die Ausgabe zusammengesetzt. So funktioniert der Test. Wenn man das jetzt implementieren will, muss man sich also überlegen, okay, wie programmiere ich so einen Test auf Teilerfremdheit? Wie sage ich dem Rechner, wie er das A dann genau wählen soll? Soll er einfach das Kleinste nehmen, wenn ich da vorne anfange? Oder soll es irgendwie zufällig sein? Das sind Dinge, die man sich dann überlegen muss. Und dann rechnet man auch wieder mit einer Methode, die man sich überlegen muss, falls das nicht ja schon implementiert ist. Rechnet man diese Potenz aus. Dann muss man sich, wenn man das auch wieder mit der Hand machen möchte, überlegen, wie funktioniert eigentlich Konkurrenzrechnung im Computer und so weiter. Auf jeden Fall kriegt man am Ende eine Antwort. Man kriegt raus prim oder zusammengesetzt und die Frage ist, was man mit der Antwort jetzt anfangen kann. Wissen wir irgendwas? Wenn die Antwort zusammengesetzt ist, dann heißt es ja, dass davor mir nicht 1 rausgekommen ist. Weiß ich dann was über n? Oder ist das so ein Fall, wo ich mir nicht sicher sein kann?
Dann doch eindeutig, dass es nicht prim ist.
Denn wenn es prim wäre,
dann würde es ja 1 ergeben. Aber wir wissen
mit
ja
den kleinen Satz von Fermat.
Genau.
Richtig. Das heißt, wenn zusammengesetzt rauskommt, dann wissen wir, dass kein Fehler passiert, die Zahl ist wirklich zusammengesetzt. Das ist auch eine gute Info. Interessant wird es, wenn die Ausgabe prim ist, denn wir wissen zwar, dass bei primen Zahlen diese Ausgabe rauskommen muss, aber wir wissen nicht, ob nicht vielleicht auch zusammengesetzte Zahlen sich quasi durchschimmeln können. Und so tun, so, hey, ich bin Primzahl, ich bin groß, ich bin ungerade. Und tatsächlich gibt es relativ viele Beispiele, wo das schief geht. Ich zeige Ihnen nur 1. Die Ausgabe zusammengesetzt. Ups, kommt nur bei zusammengesetzten Zahlen. Oh, jetzt geht das wieder los. Gut, dann schreibe ich einfach nur Vorsicht bei der Ausgabe B. Und hier ist ein Beispiel. Wir nehmen die Zahl 15. Die ist jetzt wirklich nicht besonders prim. Die kommt in den Fermat-Test rein, sie ist größer gleich 3, prima. In Schritt 1 wählen wir uns irgendwas, was teilerfremd ist dazu. In Z sagen wir machen es zufällig und kommen bei 11 raus. 11 ist eine Zahl, die teilerfremd ist zu 15 in Z. Das heißt, der Test sagt vielleicht, ja, ich mache jetzt mit Basis A gleich 11 mal diesen Test. Und dann rechne ich los. 11 hoch 15 minus 1. Also 11 hoch 14. So, jetzt rechne ich natürlich nicht 11 mal 14 auf, 11 hoch 14 aus und mache dann irgendwas. Nein. Das haben wir schon geübt. Ich sehe, weil ich ja am Ende heute 15 rechne, also da ich weiß, dass ich mal 15 rechne, gehe ich mal schnell Vielfache von 15 durch, bei denen ich denke, dass sie eine Rolle spielen. Und das erste, was spannend ist, ist 120. Denn 121 ist 11 Quadrat. Das heißt, der Trick ist jetzt, das so zu schreiben und sich dann zu überlegen, dass 121 Kongruenz zu 1 ist mal 15. Deswegen ist das 1 hoch 7 mal 15. Und das ist 1. Das mal 15 bezieht sich jetzt eigentlich nur darauf. Das heißt, da kommt 1 raus, obwohl 15 nicht grün ist. Das ist ein Beispiel. Und man kann sich klar machen, dass das ein systematisches Problem ist. Man wird bei dieser Art von Test immer Basen finden, die das falsche Ergebnis liefern in so einem Fall. Und ich kann mal andeuten, woran das hängt. Okay. Systematisches Problem. Das wird jetzt nur so eine Notiz. Systematisches Problem. Wenn n ungerade ist, und das ist ja der einzige Fall, wo man da so falsch liegen kann, wenn n groß genug ist, wenn n ungerade ist, ist n ungerade, so ist n plus 1 gerade, sei n minus 1 gleich 2 mal k, dann ist, wenn ich jetzt diese Basisumschreibung a hoch n minus 1 das gleiche wie a Quadrat hoch k, nee, ich mach's andersrum, ich glaube, das ist besser zu sehen, a hoch k Quadrat. Und es kann sein, dass da 1 rauskommt, einfach weil man vorher bei minus 1 war. Zum Beispiel wäre hier die Basis 14 ein Problem gewesen, und das hätte man auch sofort sehen können, denn 14 ist kongruent zu minus 1, Monolog 15, und minus 1 hoch was Grades ist 1. Das heißt, dass wir hier ein systematisches Problem sehen, weil, wenn n, und zwar deshalb, weil in dem Fall, wo n ungerade ist, n minus 1 gerade ist. Und dann kann immer das passieren, dass man einfach bei minus 1 landet und dann durch den geraden Exponenten hat man 1. Das heißt, man kriegt definitiv die 1 raus, obwohl man die nicht haben will, obwohl die Zahl, mit der man rechnet, zusammengesetzt ist. Und dieses systematische Problem tritt immer auf. Wenn n ungerade ist, kann ich immer n minus 1 nehmen. Das ist dann minus 1 modulo n und das wird immer die falsche Antwort. Das ist einer der Gründe, warum häufig gesagt wird, man möchte halt, dass die Basen klein sind, denn dann passiert dieses Problem schon mal nicht. Und häufig werden als Basis Primzahlen gewählt. Das heißt, man fängt an mit 2, 3, 5. Vielleicht muss man ein paar ausprobieren. Und die Frage ist, kann es sein, dass wenn man einfach nur alle möglichen Basen durchprobiert hat, man auf jeden Fall das richtige Ergebnis kriegt? So nach dem Motto, wenn da nie zusammengesetzt rauskam, dann ist die Zahl eine Primzahl. Das wäre schön, das wäre immer noch beherrschbar. Da muss man ja einfach nur sich clever überlegen, wie löse ich die Basen und mache da halt mehrmals diesen Test. Leider, leider, leider klappt das nicht. Der Test ist also wirklich nur so als allererster Hinweis gut. Wenn es ernst wird, würde ich mich darauf nicht verlassen. Zahlen, bei denen für mindestens eine Basis was schief geht, so wie hier. Sie können sich mal überlegen, ob Sie auch eine Basis finden, für die das richtige Ergebnis rauskommt, wenn ich zusammensetze. Zahlen, bei denen es mindestens einmal schief geht, nennt man Pseudoprimzahlen. Die tun halt so, als ob. Eine natürliche Zahl n, die den Fermat ist, mit mindestens einer Basis. Und damit meine ich eine natürliche, ich schreibe mal dazu, zusammengesetzte Zahl. Also eine, die nicht den Test bestehen sollte, die ihn aber mit mindestens einer Basis trotzdem besteht. Das heißt, es kommt 1 raus bei der Kongruenz und der Test sagt, die Zahl ist prim. Eine solche Zahl nennt man Pseudoprimzahl. Pseudoprimzahlen mit Basis bla bla bla, einfach um die Information mit dabei zu haben, bei welcher Basis es schiefgegangen ist. Und es wird schlimmer, es gibt zusammengesetzte Zahlen, die für jede mögliche Basis, die für jede mögliche Basis den Test bestehen als prim. Das heißt, dass die sich wirklich, wirklich konsequent durchschummeln können und die nennt man Carmichael-Zahlen. Da schränken wir dann schon ein, was wir als Basis erlauben. Ich glaube, dass man dann da nur Primzahlen erlaubt, damit das systematische Problem, das wir gerade erkannt haben, da. Nee, das muss man gar nicht ausschließen. Da ist dann halt auch die Antwort falsch. Das machen wir. Ja, okay. Ich glaube, ich muss nicht aufpassen bei den Basen. Ich glaube, ich kann einfach alles erlauben. Eine natürliche, zusammengesetzte Zahl, die für jede Basis den Fermat besteht. Und wichtig ist schon, dass man darauf achtet, dass man auf Teilerfremdheit testet. Jede mögliche Basis. Jemandem namens Carmichael und es gibt Arbeiten dazu. Ich habe mal für eine andere Vorlesung da ein bisschen recherchiert. Das ist also ganz interessant, da tauchten diese Zahlen auf und dann war natürlich sofort die Frage im Raum, wie schlimm ist dieses Problem? Also hat man sich aufgemacht zu gucken, wie kann man Carmichael-Zahlen charakterisieren, wie kann man möglichst gut verstehen, wie die aussehen, mit der Hoffnung, dass wenn man die möglichst gut greifen kann, dass man dann ja einfach in so einen Primzahltest mit reinprogrammieren könnte, hey, wenn das und das passiert, dann ist es eine Carmichael-Zahl. Okay, und das wäre kein Problem, wenn es davon nicht so viele gäbe oder wenn diese Art des Greifen algorithmisch gut verwendbar wäre. Hier ist das Problem. Es gibt unendlich viele Carmichael-Zahlen. Das heißt, dass es nicht reicht, eine Liste zu machen und zu sagen, jeder Primzahltest hat die halt irgendwie gespeichert. Nein, man muss irgendwie systematisch mit diesem Problem umgehen. Man muss tatsächlich nochmal Theorie reinstecken und überlegen, wie löst man das Problem mit den Carmichael-Zahlen. Und was kann man tun? Gucken wir nochmal auf diese Idee. Die war ja ganz naiv. Das war vielleicht auch ein bisschen schusslich von uns zu glauben, dass das jetzt schon ein toller Test ist. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Und wir haben ja angefangen mit einer Kongruenz. Diese Idee, dass man eine Kongruenz ausrechnet, die ist auch gar nicht schlecht, weil, wie gesagt, Computer das gut und schnell können. Diese so Potenzzeug und dann, wo du irgendwas rechnest, das geht ruckzuck. Woran kann man also wackeln? Möglichkeit 1, wenn man diese Grundidee behalten will, man wackelt an der Wahl der Basis und versucht dann wieder cleverer zu sein. Möglichkeit 2, man wackelt daran, was man da oben einsetzt und was für eine Kongruenz genau man da berechnet. Das geht auch. An der Basis wackeln ist bei den Carmichael-Zahlen kein Fortschritt. Das heißt, wir müssen uns auf die anderen Ideen konzentrieren. Nämlich, was für ein Exponent man sich anguckt, und ob man nur Kongruenz zu 1 testet oder vielleicht noch irgendwas anderes. Damit geht es jetzt weiter.
Wir verfeinern diese Idee und das verabschiedet sich hier gerade alles. Oh, ich benutze meine super Premium tolle Kreide.
Okay, hier kommt ein Lemma. Dieses Lemma kann man als Verfeinerung vom kleinen Satz von Fermat auffassen, wenn man möchte. Und das öffnet uns dann die Tür zu einem verfeinerten Primzahltest. Diesmal bleibt P eine ungerade Primzahl. Wir erinnern uns, der kleine Satz von Fermat fing an mit einer Primzahl und mit irgendwas was. Mit irgendeiner ganzen Zahl. Jetzt fangen wir auch wieder an mit einer Primzahl. Sie soll ungerade sein und wir schreiben jetzt P minus 1, also diese gerade Zahl, die da rauskommt, so, dass man sehen kann, wie groß die größte Zeitfrequenz ist, die da drin ist. Wenn also P zum Beispiel 5 ist, 5 minus 1 ist 4, dann wollen wir sehen, dass das eine Zweipotenz ist. Oder wenn man hat 7, 7 minus 1 ist 6, da wollen wir sehen, dass die größte Zweipotenz, die drin steckt, die 2 ist. Nicht noch was Größeres. So schreiben wir das jetzt. Sein L, D, ist N, D soll ungerade sein. Und das Ganze so. Das P minus 1, Sie schreiben das als 2 hoch 11 mal D. In meinem Beispiel gerade bei der 5, da wäre L gleich 2 und D gleich 1. In dem Beispiel 7 wäre L gleich 1 und D gleich 3. Gut, und jetzt? schnappen wir uns ein A aus N, das teilerfremd ist zu P in Z. Das ist jetzt wieder so ähnlich wie beim kleinen Satz von Lamar. Teilerfremd zu P natürlich, genau, deswegen heißt es P. Teilerfremd zu P in Z. Dann gilt. Ja, jetzt haben wir nicht eine Kongruenz, sondern wir haben zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Möglichkeit A, es könnte sein, dass A hoch D, das heißt, wir benutzen für die Potenz nur diesen ungeraden Anteil, es kann sein, dass das schon kongruent zu 1 ist mal P. Anstatt dass wir also A hoch P minus 1 rechnen, nehmen wir nur einen Teil davon, wir nehmen nur das D. Das spart Rechenaufwand und manchmal kommt da schon 1 raus. Oder die andere Möglichkeit ist, jetzt suchen wir nach minus 1, wir haben ja vorhin gesehen, manchmal kommt da irgendwo eine minus 1 und dann ist klar, dass man am Ende kongruent 1 rausbekommt, weil der Exponent gerade ist. Und das versuchen wir hier mit einzufangen. Die zweite Möglichkeit ist, es existiert ein i aus der Menge 0 bis l minus 1. Das soll eine natürliche Zahl oder 0 sein. Ich möchte also hier nur so in ganz Zeilen weitergehen. Es existiert so ein Ding so, dass, wenn ich rechne a hoch d, jetzt habe ich immer noch diesen Anteil hier, diesen ungeraden, aber jetzt gehe ich stelle mir quasi vor, dass ich jetzt schrittweise quadriere, bis ich dann fast bei p minus 1 angekommen bin beim Exponenten. Ich erkläre das gleich nochmal. So sieht das dann aus. Und ich gehe es jetzt nochmal schrittweise durch, einfach auch damit wir verstehen, wie man auf so eine Idee kommen kann. Wie gesagt, vielleicht kommt hier schon 1 raus. Wenn nicht, dann gucke ich. A hoch D selber wäre der Fall I gleich 0. Vielleicht ist das minus 1 mod P. Das wäre super. Dann wüsste ich nämlich, dass ich bei nochmal quadrieren, bei 1 lande. Okay, merken. Vielleicht nicht. Dann quadriere ich und gucke, bekomme ich auf minus 1. Wenn nicht, quadriere ich nochmal und gucke, bekomme ich auf minus 1 und so weiter. Irgendwann muss ich bei 1 rausgekommen sein. Das kommt auch gleich im Beweis nochmal vor. Denn wenn ich das hier lange genug mache, wenn ich hier jetzt nicht nur bis l minus 1 gehe, sondern bis l, was passiert dann? Dann habe ich hier stehen d mal 2 hoch l im Exponenten. Das ist p minus 1 und mit dem kleinen Satz von Fermat muss dann 1 rauskommen. Das heißt, wenn eine Stufe vorher nicht minus 1 rausgekommen ist, dann wird es auch nicht mehr passieren. Deswegen nehmen wir nur bis eine Stufe vorher. Wir wissen, dass am Ende da 1 stehen muss. Und das ist auch der Witz im Beweis. Wir sind also jetzt einfach nur beim Ausrechnen dieser Potenz, a hoch p minus 1, da sind wir jetzt irgendwie cleverer als vorher. Wir rechnen das nicht einfach aus, sondern wir unterteilen P minus 1 und wir gucken uns den ungeraden und den Zweitpotenzbestandteil so ein Stück weit getrennt an, um noch mehr Informationen zu sammeln, in der Hoffnung, dass wir damit ein paar von diesen zusammengesetzten Zahlen, die sich als Primzahl ausgeben, noch rausfiltern können. Okay, sei alles so wie gegeben. Wenn A stimmt, dann stimmt das Lemma. Das heißt, dass wir jetzt voraussetzen, dass A nicht eintritt und wir überlegen uns, wie man auf das I in Teil B kommt. Es gelte nicht A. Gut, ich fange an mit der Beobachtung von vorhin. Wenn man hier weiterläuft bis L, dann steht da oben D mal 2 hoch L und da kommt 1 raus. Während ich wische, möchte ich Sie bitten, sich zu überlegen, wie man das formalisieren kann, was ich vorhin gemacht habe. Man fängt mit a hoch d an, guckt, was rauskommt und dann quadriert man Und jedes Mal beim Quadrieren guckt man wieder, kommt da 1 raus oder minus 1. Irgendwann kommt man hier an. Das bitte einmal vor dem inneren Auge sichtbar machen. Dann reicht es nämlich gleich, wenn ich da noch 1, 2 Sätze zu schreiben und das Argument ist klar.
So, sehen Sie es vor sich?
Man fängt an mit A und B, dann kommt A hoch D Quadrat, A hoch D hoch 2 hoch 2 und so weiter, A hoch D hoch 2 hoch L. Hier habe ich 1, Modulo Pi. Und jetzt gucke ich rückwärts, war ich da vielleicht schon mal 1? Falls ja, komme ich weiter. Falls nein, was ist denn los? Wenn hier nicht schon 1 rausgekommen ist, dann habe ich halt eine Zahl stehen, deren Quadrat 1 ist Modulo Pi, aber die Zahl selber ist nicht 1 Modulo Pi. Das heißt, wir haben eine Lösung für diese Kongruenz, aber x ist nicht 1 Modulo Pi, sondern welche einzige andere Möglichkeit gibt es für x? Haha, ha. Lemma 7,10, glaube ich. Da, als wir uns gleich schon angeguckt haben, Modulo irgendwas, da war das Thema. Das ist schon so lange her. Und dazwischen waren Gruppen und sonst was. Ja, stimmt. Idee?
Minus 1.
Genau. Wir rechnen Modulo an der Primzahl. Da haben wir gezeigt, dass es hier nur genau 2 Lösungen gibt, Modulo P, 1 oder minus 1. Das heißt, wenn im Schritt vorher nicht schon 1 stand, dann muss da minus 1 gestanden haben. Und dann ist das unser I. Zweite Möglichkeit, da stand doch 1, dann gehen wir einen Schritt weiter. Da muss jetzt auch wieder 1 oder minus 1 gestanden haben. Solange hier 1 steht, ist alles schön. Da vorne steht nicht 1, denn den Fall haben wir ja am Anfang schon erledigt. Das heißt, irgendwo hier unterwegs muss diese minus 1 auftauchen. Und das ist unser I. Da A und B nicht kongruent 1 ist, macht B. Und da die Gleichung, oder ich schreibe mal, da die Kongruenz x2 kongruent 1 mod b mit Lemma 7,10. Ich sollte mal gucken, ob das auch wirklich das Lemma ist. Dann passt gerade einfach mal so.
Ja, das steht da so.
Mit Lemma 7,10 nur die Lösung 1 und minus 1. Mod p hat, muss es ein i wie in b geben. Fertig. Wir haben wirklich nur diese Idee gebraucht, dass wir hinten bei der 1 starten und rückwärts gehen und das erste Mal, wenn da keine 1 steht, muss es minus 1 sein. Okay, gucken wir uns doch mal an, wie man das jetzt schön in einen verfeinerten Test reinformulieren kann. So.
Wie sieht das dann praktisch aus?
Okay, jetzt kommt noch der Name dazu. Miller-Radin. Ich weiß nicht, ob man Radin oder Radin sagt. Ich habe mir angewöhnt, Miller-Radin das auszusprechen. Es sind also 2 Leute, 2 Namen. Der Miller-Radin-Test. Das wird jetzt unsere neue Version und da stehen jetzt Menschen, die sich das überlegt haben. Wir sind also nicht die Ersten, denen einfällt, dass man, indem man einfach noch was Feineres als einen Kleinsatz von Fermat zeigt, sich auch einen feineren Primzahltest überlegen kann. So. N aus N, N mindestens 3, N ungerade. Damit man immer diese Zerlegung machen kann, n minus 1 ist eine 2 Potenz mal irgendwas. Weil was ungerade ist. Seit n plus 1 ungerade. N größer als 3. Und bevor wir den Test überhaupt laufen lassen, schreiben wir n minus 1. Achso, bei mir steht jetzt im Schritt 1, das kann man auch vorher machen. n größer gleich 3 und wir wollen wissen, ob n eine Primzahl ist. Okay, im ersten Schritt schreiben wir n-1 so, wie das vorhin im Lemma aussah. Das heißt, wir nehmen d und l aus. Nee, es ist nicht n0. Wir können sogar n nehmen. n0 ist nicht falsch, aber wir dürfen n schreiben, denn n-1 ist gerade. Das heißt, die 2 kommt da auf jeden Fall mit Exponenten mindestens 1 vor. Und dieses ungerade d, das kann 1 sein, aber nicht 0. Zumal 0 nicht ungerade ist. Sein d ist n. n-1 gleich 2 durch l d. Und d ungerade. Das heißt, die Idee ist genau wie vorher, die jetzt für die größte Zahl, wir können es rausteilen, die halt geht. Und dann bleibt ein, möglicherweise bleibt dann noch ein nicht von 1 verschiedenes ungerades D übrig. Manchmal nicht. Wenn Sie zum Beispiel 17 reinstecken, 17 minus 1 ist 16, das sind 2 Potenz, das wäre so ein Fall, wo das D 1 wäre. Okay, das heißt, jetzt ist alles da, was wir für den Test brauchen. Schritt 2 ist, dass wir uns wieder genau wie vorher eine Basis auswählen und die Kriterien für Basis sind so wie vorher. Das heißt, es soll eine Zahl sein, die zwischen, also eingeschlossen 2 und n minus 1 liegt in dieser Menge und die teilerfremd ist zu n. Sei A eine Basis für n. Und da ich Basis nicht formal definiert habe, schreibe ich in Klammern nochmal dahinter. A liegt in der Menge 2 des n minus 1 und ist teilerfremd zu n. In Z. Dann kommt Schritt 3. Mist, ich dachte, das passt alles hin, aber nein, ich wisch mal. Die Schritte 3 und 4 sind länger, ich will nicht sprechen. Die Schritte 3 und 4 reflektieren das, was wir hier in A und B gesehen haben. Das heißt, anstatt nur eine Eigenschaft zu testen, testet man 2. Wir nehmen dieses D, wir berechnen A auf B und gucken, ob 1 rauskommt. Und wenn ja, dann sagen wir wieder, n ist wahrscheinlich prim. Teil A mit D kommt 1 und n ist, kommt die Aussage, n ist prim. Und wir denken uns wieder dazu, n ist wahrscheinlich prim. Schritt 4. Ach so, wir stoppen dann, falls wir hier so eine Ausgabe haben, dann stoppt der Test, der macht dann nicht noch Schritt 4. Das wäre Quatsch, wenn wir schon eine Ausgabe haben, hören wir auf. Wir gehen nur dann zu Schritt 4, falls hier nicht 1 rauskommt, falls nicht, ups, Schritt 4. Und was macht Schritt 4? Na, Schritt 4 guckt für diese 2 Potenzen, 2 hoch 0, 2 hoch 1, bla bla bla, bis zu 2 hoch n minus 1, ob a hoch d hoch diese 2 Potenz irgendwann mal minus 1 gibt. Das ist auch wieder nur eine kleine Anzahl von Rechnungen, die man da machen muss. Falls es ein i in der Menge 0 bis n minus 1 gibt, mit der Eigenschaft a hoch d hoch 2 hoch i kommt nach minus 1 mod n, dann sagen wir auch wieder, hey, prim. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass das jetzt nie passiert. Das heißt, wir haben hier getestet, A und D, schade. Dann haben wir hier diese ganzen möglichen Exponenten durchgetestet und es kam nie minus 1 raus, schade. Dann stoppen wir trotzdem, aber diesmal stoppen wir mit der Ausgabe, N ist wohl zusammengesetzt. Gesundheit. In jedem Fall schafft der Test. Es ist auch klar, wie viele Schritte man da immer höchstens braucht. Wenn man jetzt eine Laufzeitanalyse oder sowas machen will, machen wir das nicht. Sondern wir gucken einfach, wir denken uns jetzt ja bei der Ausgabe immer noch so ein Wahrscheinlich dazu. Und wir haben vorhin beim Karma-Test gesehen, wenn die Ausgabe zusammengesetzt ist, dann können wir das Wahrscheinlich weglassen, denn diese Ausgabe ist immer richtig. Bei Prim haben wir gemerkt, haben wir ein Problem, da ist das Wahrscheinlich wichtig. Und hier schauen wir auch nochmal, wie ist es hier? Fangen wir wieder mit dem an, was vorhin so gut funktioniert hat. Wenn die Ausgabe ist, dass N zusammengesetzt ist, wie sicher bin ich mir dann, dass das stimmt? Sehr sicher. Wer ist sich sehr sicher? Ja, ein paar Leute sind sich sehr sicher. Und warum? Ich mir übrigens auch. Warum? Ja, wenn es hier stoppt und nicht vorher, was ist dann passiert? Hier ist in keinem Schritt bei diesem Is eine minus 1 rausgekommen. Und davor ist auch nicht 1 rausgekommen. Warum bin ich dann schlauer als vorher? Mehr wegen des Lemmas, das wir vorher bewiesen haben. Wenn N eine Primzahl gewesen wäre, hätte ja einer der beiden Fälle eintreten müssen und dann hätten wir das schon müssen. Das heißt, N kann jetzt keine Primzahl sein. Sprich, wir wissen schon, die Antwort zusammengesetzt stimmt immer. Was ist mit der Antwort Prim? Da müssen wir jetzt noch ein bisschen nachdenken, deswegen gibt es ein Sätzchen, in dem wir das klären. Insbesondere wollen wir herausfinden, ob wir jetzt was gewonnen haben. Wir haben mehr Aufwand. Und wenn wir jetzt wieder Carmichael-Zahlen oder irgend sowas haben, sozusagen starke Carmichael-Zahlen, also welche, die sogar bei diesem Test schummeln, bei jeder Basis, dann wäre es blöd. Dann müsste man noch weiter überlegen, das reicht einfach rein. Müssen wir vielleicht trotzdem. Sätzchen zu diesem Test. Okay, was ich gerade erklärt habe, war sozusagen vom Output her gedacht. Die Formulierung des Satzes geht andersrum. Da sagen wir, was passiert, je nachdem, welche Eingabe man reingibt. Aber wir können dann ja trotzdem danach nochmal zurückkehren zu der anderen Formulierung, denn ich finde, dass man beides können sollte. Das ist jetzt nicht prüfungsrelevant oder so, aber ich finde, dass wenn man so gefragt wird zu dem Thema, dass man dann in der Lage sein sollte, so Sachen zu sagen wie: Wenn die Eingabe eine Primzahl ist, dann ist die Ausgabe prim, das heißt, Primzahlen werden erkannt. Das ist hier so. Man sollte aber auch in der Lage sein, zu antworten, wenn einen jemand fragt, ja, wenn jetzt die Ausgabe des Tests das ist, was ist denn dann los? Kann ich mir dann sicher sein, dass das stimmt oder nicht? Das heißt, dass beide Perspektiven wichtig sind. Und man kann eine immer aus der anderen ableiten. Hier im Satz fange ich an mit: Ist N eine ungerade Primzahl? So wird die vom Test als prim erkannt. Das haben wir uns gerade schon klar gemacht, denn wir haben uns klar gemacht, dass bei der Ausgabe zusammengesetzt die Zahl auf jeden Fall zusammengesetzt ist. Und ich möchte den Test, glaube ich, jetzt abkürzen mit MRT. Das ist ein bisschen komisch, aber ich mache das trotzdem. Hat jemand dazu irgendwelche negativen Assoziationen? Dann mache ich was anderes. Wir können ja auch Mirate oder so schreiben. Das ist vielleicht lustiger. Ja, das ist lustiger. Wir schreiben Mirate. Mirate. Dann steht sie den Mirate als Prim. Schön. Das heißt, der Test erkennt Primzahl. So, und interessant ist jetzt ja, was passiert, wenn wir eine zusammengesetzte Zahl reinstecken? Kann es passieren, dass die falsche Antwort Primzahl kommt? Und wie oft kann das passieren? Und ich habe vorhin schon gesagt, dass bei Primzahltests häufig der Test auf Primzahlpotenz ausgelagert wird. So ist es jetzt auch hier. Das heißt, ich sage was darüber aus, was passiert, wenn eine Ungerade ist, zusammengesetzt und keine Primzahlpotenz. Die anderen Teilen zahle ich dann gesondert an. Fehler passieren. Es kann immer noch sein, dass die Ausgabe prim kommt, trotzdem. Das heißt, es kann die falsche Ausgabe prim kommen. Aber es gibt eine Verbesserung im Vergleich zum Fermat-Test. Beim Fermat-Test war es möglich, dass eine Zahl den Test besteht, egal welche Basis wir benutzen. Und das ist jetzt hier nicht mehr so. Hier finden wir immer mindestens eine Basis und wir können das später sogar noch quantifizieren, wie viele Basen es gibt. Das heißt, wir wissen dann, wie oft man den Test durchlaufen lassen muss, bis wir uns sicher sein können, dass die Antwort stimmt. Es ist hier nicht mehr möglich, sich für jede Basis durchzustummeln. Es gibt eine, mit der die richtige Antwort kommt. Ha, Satz. Keine Künstlerin, so gibt der Test möglicherweise die falsche Aussage. Prim. Aus. Aber es existiert mindestens eine Basis, die die richtige Ausgabe nämlich zusammengesetzt hat. Heißt also, dass man, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man so eine Schleife da reinprogrammieren muss, dass man alle möglichen Basen durchgeht und dann weiß man, nach so und so vielen Schritten hat man auf jeden Fall die richtige Antwort dabei. Das wäre kein Problem, das zu programmieren. Wir gucken mal, ob man das noch verbessern kann, aber wir wissen jetzt, alle durchzulaufen würde auf jeden Fall am Ende die richtige Antwort. Gut, das müssen wir uns jetzt noch klar machen. Das eine haben wir schon gesehen, muss ich glaube ich gar nicht weiter kommentieren. Oder? Soll ich zu A noch was hinschreiben? Außer folgt aus dem Lemma? Okay. Ah, dann habe ich gezeigt, dass es hart ist. Weiß. A folgt aus dem Lemma. Und da es nur ein Lemma gibt bisher, was keine Nummer hat, ist klar, welches ich meine. Und wenn Sie jetzt output-orientiert sind, dann können Sie das umgekehrt lesen als, wenn die Ausgabe zusammengesetzt kommt, dann sind wir sicher, dass wir die zusammengesetzt haben. Jetzt kommt B. Wie beweisen wir B? Um zu zeigen, dass der Test manchmal falsch liegt, reicht es, wenn ich ein Beispiel annehme, wo er falsch liegt? Das kriege ich vielleicht hin. Um aber zu zeigen, dass es mindestens eine Basis gibt, mit der die richtige Antwort kommt, müssen wir wieder theoretisch argumentieren. Gut, dass wir das können. Das haben wir alles gelernt. So, was mache ich bei B? Na, ich gebe halt eine zusammengesetzte Zahl an, die das erfüllt, was da steht. Ungerade zusammengesetzt, keine Primzahlpotenz. 15, hat vorhin funktioniert, funktioniert jetzt auch. Benutze die 14 und ist auch klar, warum ich die benutze, oder? Denn 14 ist minus 1 Modulo 15. Das ist einfach der Trick, den wir vorhin gesehen haben. 14 ist Kongruenz zu minus 1 macht 15. Achso, wir wählen als Basis 14. Die ist erlaubt, denn die hat die richtige Größe und ist teilerfremd zu 15. Das heißt, die würde diesen ersten Test bestehen. In Schritt 2. Und wir können das ja hier einmal so hinschreiben. 14 ist 2 mal 7. Das heißt, L ist 1 und D 7. Nur so für uns zum Mitdenken. Was macht der Test jetzt also, wenn er da durchläuft?
Na, zuerst rechnet er aus.
14 ist unsere Basis und gleichzeitig ist das ja auch die Zahlen minus 1, deswegen war das wichtig, das da hinten noch einmal festzuhalten. Und was ist jetzt sozusagen die Basis hoch D, also A hoch D, das wäre hier 14 hoch 7. Und naja, wenn 14 minus 1 ist mal 15, dann auch jede ungerade Potenz davon. Und das heißt, dass wir im Schritt 3 sagen, nein, wir sind noch nicht fertig, denn es kommt nicht 1 raus. Wir laufen zu Schritt 4 und sehen sofort, oh, da steht eine minus 1 rein, ist die Zahl bestimmt prim. Schade. Kurz, in Schritt 3 stoppen wir nicht, sondern es geht weiter und in Schritt 4 kommt dann die falsche Antwort prim. So würde es laufen, wenn man die 15 in den Minerali-Test steckt und wenn der Test beschlüsselt ist, die Basis 14 zu nehmen. Na gut, jetzt überlegen wir uns, warum das nicht schlimm ist. Dafür möchte ich, was möchte ich machen? Was haben wir denn? Wir haben unser n, n ist ungerade zusammengesetzt, keine Primzahlpotenz. Das heißt also, dass ich zwei verschiedene Primteiler finde. Und das heißt, ich kann n schreiben als Produkt von zwei Zahlen, die müssen dann auch ungerade sein, die teilerkrank sind. Ich kann das so wählen, wenn ich das möchte, weil n nicht eine Potenz ist von nur einer Primzahl. Deswegen kriege ich das hin. Ist Ihnen der Unterschied klar? Wenn da nur eine Primzahl vorkäme in der Primfaktorzerlegung, dann könnte ich das nicht aufteilen in zwei echte Teiler, die zueinander teilerfremd sind. Das würde nicht funktionieren. Dafür brauche ich mehr Primfaktoren als nur einen. Okay, das heißt, nach Voraussetzung können wir Folgendes machen. Ich glaube, Q und R habe ich die genannt. Jetzt sagen Q und R aus N so. Das hilft. Das, was ich gerade erzählt habe, ich schreibe n als q mal r und q, r sind teilerfremd in Sets. Das ist die einzige Stelle, an der ich brauche, dass es keine Primzahlpotenz ist, unser n. Großer Auftritt des chinesischen Restes. Wir müssen ihn nur benutzen. Wir benutzen den für Q und R, die sind teilerfremd. Das heißt, wir können jetzt simultan Kongruenzen lösen nach der Art x ist Kongruent zu irgendwas mod R und gleichzeitig x ist Kongruent zu irgendwas mod Q. Das möchte ich machen. Jetzt wähle ich mir geschickt, wozu das Kongruent sein soll, um eine Idee zu kriegen, was für eine Basis man da jetzt finden kann, die die richtige Antwort liefert. Der Trick ist jetzt, ich möchte hier oben kongruent zu, ich muss richtig formulieren. Hier oben möchte ich kongruent zu 1 sein und hier unten kongruent zu minus 1. Das soll verschieden sein für diese beiden Teile von L. Wir sehen gleich, der komplexe Trick, der ist ganz witzig. Den sehen wir, wenn wir mehr Zahlentheorie machen, so ähnlich auch noch öfter. Mit dem chinesischen Restsatz. Ich gebe dem jetzt meinen Namen, das Ding heißt A, weil das dann später unsere Basis sein soll. Und die kann ich auch in der richtigen Größe wählen. Ich wähle mal direkt so A aus TFN und ich erkläre gleich, warum das geht. Es sei A aus TFN so, dass gleichzeitig gilt das, was hier steht. A Kongruent 1 mod R und A Kongruent minus 1 mod Q. Gut. Das ist nur der chinesische Restsatz. Warum kann ich jetzt A Teiler kann zu n wählen und mit dieser Größe, naja, mit dieser Größe ist kein Problem. Ich rechne einfach Modulo n, dann kommt das da schon rein. Q und R sind ein Teiler von n, das heißt, das ist kein Problem. Ich suche einfach eine Lösung, die in der richtigen Größenordnung unterwegs ist. Und warum Teiler von zu n? Na, das liegt daran, dass diese beiden Kongruenzen nicht erfüllt sind. A ist Kongruenz zu 1 mal R, ist also sicher Teiler von zu R. Und es ist Kongruenz zu minus 1 mal Q, also auch sicher Teiler von zu Q. Und wenn man teilerfremd ist, zu zwei zueinander teilerfremde Zahlen, dann ist man auch zum Produkt teilerfremd. So, haben wir alles gelernt. Das ist alles nur Modularrechnung. Jetzt haben wir das A. Und das A ist doch ein heißer Kandidat für eine schöne Basis, oder? Gucken wir mal. Was würde passieren, wenn man dieses A benutzt als Basis? Man würde im ersten Schritt testen, wozu A und B kongruent ist. Na, ich fange mal so an. Es ist A nicht kongruent zu 1 mod n. Das heißt, es kann auch nicht. Erstmal so. A ist nicht kongruent zu 1 mod n. Denn. Wenn es Kongruenz zu 1 wäre, dann wäre n ein Teiler von a minus 1 und dann wäre auch r ein Teiler von dann wäre auch q ein Teiler von n minus 1, aber es ist ein Teiler von n plus 1. Und das kann nicht alles sein. Q ist ungerad. Q ist ungerade, das kann also nicht gleichzeitig n minus 1 und n plus 1 teilen. Das funktioniert nicht. Weiter, jetzt kann ich das gleiche machen mit der minus 1. A ist auch nicht minus 1 mod n, denn es ist nicht minus 1 mod r. Gleiche Idee. Genauso vielleicht, schreibt man genauso. Genauso ist n nicht etwas. Ist a. Nicht minus 1 mod n. So, warum schreibe ich das hin? Na, in diesem Miller-Rabin-Test rechnen wir ja Potenzen aus von a und wir gucken immer, ob da 1 oder minus 1 rauskommt in diesen unterschiedlichen Schritten. Und wenn a selber schon 1 oder minus 1 wäre, dann wäre klar, dass wir da irgendwo in diesen Schritten dann die Antwort kriegen, oh, es ist eine Primzahl. Das heißt, diese langweiligen Basisfälle wollen wir ausschließen. Erstmal, das haben wir jetzt getan. Und jetzt gucken wir weiter, was ist mit Potenzen von a? Potenzen von a. Eine einfache Potenz ist Exponent 2. Was ist ein a Quadrat? Naja, gucken wir hin. 1 minus 1, wenn man das quadriert, kommt in beiden Fällen 1 raus. Das heißt, a Quadrat ist Kongruenz zu 1, sowohl Modulo r als auch Modulo q, also auch Modulo des Produkts, und das ist n. Ich möchte sagen, 3,25, aber ich weiß nicht genau warum. Die Kurve in meinem Kopf sagen, das ist Lemma 3,25. Das war das ein zweiteiliges Lemma. Und der eine Teil war irgendwas mit, wenn man teilerfremd ist zu irgendwelchen Sachen, dann auch zum Produkt. Und dann das andere war, glaube ich, irgend sowas. Und das andere war, glaube ich, wenn man Kofaktoren nimmt zu einem BGT, dass man dann was Teilerfremdes bekommt. Ha, vielleicht ist es gar nicht so. Aber das ist einfach das Z-Faktorielle. Wenn ich zwei zueinander teilerfremde Zahlen habe, die etwas teilen, dann teilt ihr Produkt das auch. Denn in dem Fall ist das Produkt dasselbe wie das KGV. Falls KGV jetzt intuitiv Leuten was sagt, wir haben in dieser Vorlesung ja anders als BGTs keine KGVs definiert, hätten es aber machen können, dann genauso in einer allgemeineren Variante. allgemeiner als in der Schule. Ich schweife ab. Wir haben a Quadrat Kongruent 1 mod q und mod r, also auch mod n. Und jetzt möchte ich zusätzlich zu dieser Schreibweise für n die Schreibweise aus dem Meleradin-Test noch einführen, damit wir gucken können, was da passiert. Das ist jetzt n minus 1, das ist gerade. Das heißt, jetzt schreibe ich wieder 2 hoch l mal d. Wie im Mirate mit der ganzen Situation, das heißt L und D sind natürliche Zahlen, bla bla bla, D ist ungerade, schreibe ich alles nicht hin. Ist das so? Dann schreibe ich D so, dass man sieht, dass es eine ungerade Zahl ist. Ungerade Zahlen liegen in 2z plus 1, die kann ich also schreiben als 2 mal irgendwas plus 1. Und jetzt setze ich nur noch ein. D könnte 1 sein, also mache ich es so. Und jetzt rechnen wir einfach aus, was ist A und B? Naja, D ist 2 mal K plus 1. Also kann ich das schreiben als A hoch 2 mal K mal a und dann schreibe ich es direkt als a Quadrat hoch k mal a. Einverstanden? Da habe ich einfach nur für d eingesetzt, was das ist. Und jetzt gucken wir, wozu das kongruent ist. Naja, a Quadrat, das haben wir gesehen, ist 1 mod n. Ich rechne gleich mod n, das steht ja noch nicht. N. So, mod n. Wird das zu 1? Hoch k bleibt das 1 und deswegen ist das Ganze a mod n. Und was ist a mod n? Na, ist jedenfalls nicht 1 und auch nicht minus 1. Was sagt uns das? Wenn wir im Meleradin-Test sind und wir sind bei Schritt 3 angekommen, dann sagt Schritt 3, a hoch d ist nicht 1, das heißt, wir stoppen nicht, wir gehen weiter zu Schritt 4. Und in Schritt 4, wenn wir die erste Möglichkeit ausprobieren, kommt jetzt auch nicht minus 1 raus, das heißt, wir müssen weiter suchen. Gut, wir suchen weiter. Wir quadrieren also immer weiter. Mod n. Und was heißt denn das Wegquadrieren? Das Wegquadrieren heißt, dass wir a hoch d hoch 2 rechnen und das können wir schreiben als a hoch 2 mal d. A hoch 2d. Naja, aber was ist das? Das ist a Quadrat hoch d. A Quadrat ist doch kongruent zu 1 mal n. Das heißt, wir scheitern auf der ganzen Länge. Wir scheitern in Schritt 3, es ist nämlich nicht kongruent zu 1. Dann gehen wir zu Schritt 4. Wir gucken, kommt da vielleicht irgendwo minus 1 raus, aber nein. Denn da kommt sofort 1 raus. Also im ersten Schritt kommt nicht minus 1 raus und ab hier kommt dann immer 1 raus. Das heißt, wir kommen nie in diesen Fall, dass wir in Schritt 4 sagen, oh, ich habe eine minus 1 gefunden, die Zahl ist prima. Das passiert einfach nicht. Das heißt, wir laufen durch Schritt 4 durch bis zum Ende, merken, dass es nicht funktioniert, brechen ab und sagen, die Zahl ist zusammengesetzt. Und das ist gut, denn sie ist ja zusammengesetzt. Das heißt, so kann man sich eine Basis basteln, mit deren Hilfe der Test erkennen kann, dass die Zahl zusammengesetzt ist. Und das ist die Message, von der ich mir wünsche, dass Sie die mitnehmen. Mit Hilfe des theoretischen Rests, das ist uns so ein bisschen geschickter Wahl von den Zahlen, modulo, zu denen man konkurrent sein möchte, kann man sich Basen basteln, die dann in so einem Test gewisse Eigenschaften erfüllen. Das ist die Message. Insbesondere wird n weder in Schritt 3 noch in Schritt 4 als phi identifiziert, was ja falsch wäre, sondern es kommt die richtige Aussage. Zusammen. angesichts dessen, dass es ja immer noch passieren kann, dass, wenn man zu dusselig ist, sich eine gute Basis zu wählen, man die falsche Antwort bekommt. Sprich, wenn man den Test einfach naiv durchführt und einfach irgendeine Basis sich schnappt in Schritt 2, dann kann immer noch eine falsche Antwort rauskommen. Es kann also immer noch passieren, wenn man so naiv vorgeht, dass dann Zahlen sich da durchschummeln und so tun, als seien sie prim, obwohl sie es nicht sind. Wir brauchen also einen Namen für diese Zahlen. Vorher haben wir sie Pseudoprimzahlen genannt. Da sie jetzt schon deutlich besser sein, als die Waffen sich verstecken, nennen wir sie jetzt starke Pseudoprimzahlen. Eine zusammengesetzte natürliche Zahl, die den Miller-Rahmen-Test als prim besteht, heißt starke Pseudoprimzahl. Oder man kann auch sagen Miller-Rahmen-Primzahl. Das habe ich schon häufiger, Miller-Rahmen-Pseudoprimzahl. Ich habe schon häufiger gesehen in der Literatur über Primzahltests, dass Leute den Pseudoprimzahlen einen Namen geben, der deutlich macht, auf welchen Test sich das bezieht. Das heißt, man könnte dann statt Pseudoprimzahl sagen Fermat-Pseudoprimzahl, um deutlich zu machen, es geht um den Fermat-Test. Man könnte hier Miller-Rahmen-Pseudoprimzahl sagen, um deutlich zu machen, dass es um diesen Test geht. Aber was ich auch häufig gesehen habe, ist einfach starke Pseudoprimzahl. Und dann kann man auch wieder, wenn man möchte, sagen, mit welcher Basis das jetzt schiefgegangen ist. Die Sache ist ja die, klar könnten wir jetzt den Test später noch modifizieren und sagen, wir suchen uns halt vorher clever so eine Basis raus, aber wir wissen ja vorher nicht, wonach wir suchen und wir müssen ja auch solche Kongruenzen lösen, das heißt, der Aufwand, der Rechenaufwand, der da betrieben wird, der steigt dann wieder ziemlich stark und es ist die Frage, ob sich das lohnt. Vielleicht gibt es eine einfachere Möglichkeit. Was wäre eine einfache Möglichkeit? Naja, wenn man jetzt wüsste, dass man nicht zu lange suchen muss, bis man eine Basis findet, mit der das richtige Ergebnis kommt, dann könnte man einfach sagen, ja, lass den Test so und so oft laufen, bitte jedes Mal eine andere Basis. Und wenn man weiß, es gibt eine Grenze, ab der auf jeden Fall eine Trefferbasis dabei ist, dann könnte man den Test einfach so laufen lassen. Also ohne Vorüberlegung, ohne den chinesischen Restsatz zu benutzen, ohne konkret nach einer Basis zu suchen, die besonders ist. Der Punkt ist ja, dass wir hier einen Beweis, dass N zerlegt haben. Und Zahlen zerlegen ist etwas, was immer noch für Computer wahnsinnig schwierig ist. Wenn die Zahl groß ist, dann ist... Es ist sehr schwierig, bei einer großen Zahl zu entscheiden, ob es eine Primzahl ist oder nicht. Aber selbst wenn man dann erkannt hat, dass sie zusammengesetzt ist, dann ist es immer noch schwierig, sogar noch schwieriger, die vollständige Primfaktorzerlegung zu finden. Deswegen sind auch für manche Algorithmen Zahlen so interessant, die aussehen wie eine Primzahl, in dem Sinne, dass sie aus zwei unterschiedlichen, sehr, sehr riesigen Primzahlen zusammengesetzt sind. Die sehen dann aus wie Prim und es ist wahnsinnig schwierig, darauf zu kommen, dass es doch keine Primzahl ist, sondern dass es diese beiden riesigen, ähnlich großen, verschiedenen Primfaktoren gibt. Und wieder schweife ich ab. Das wird noch öfter passieren. Ups, ich hätte lieber oben wischen wollen. Ich wische mal. Eine Frage hat der Satz jetzt schon beantwortet, die wir vielleicht sonst gehabt hätten, nämlich die Frage, gibt es Miller-Rabin-Carmichael-Zahlen? Da ist jetzt die Antwort ganz klar nein. Wir haben ja gesehen, dass man immer eine Basis finden kann, mindestens eine, mit der alles funktioniert. Sprich, der Test ist tatsächlich eine mögliche theoretische Lösung für das Carmichael-Zahlenproblem.
Und jetzt gucke ich einmal, wie viel wir noch machen wollen. Eigentlich passt das jetzt ganz gut. Ja, darüber, was man in der Praxis so macht, habe ich schon ein bisschen was erzählt. Man nimmt kleine Basen, häufig Primzahlen. Ich kann, wenn Sie wollen,
einfach mal sowas machen. Also die kleinste Carmichael-Zahl ist 561. Und eine interessante Pseudoprimzahl oder starke Pseudoprimzahl ist 2047. Das ist eine, die aus zwei großen Primzahlen zusammengesetzt, nein, nicht wirklich großen, das ist alles kleines. Die ist aus zwei Primzahlen zusammengesetzt und das ist eine starke Pseudoprimzahl zur Basis 2. Das ist das, was man nicht so schnell findet, wenn man so ausprobiert. Und für die Praxis ist das relevant. So dass, was wir gemacht haben, dass man die Zahl minus 1 nimmt als Basis, mit der es dann schief geht, das ist langweilig. Starke Pseudoprimzahl zur Basis 2. Was habe ich gesagt? 2037. Gut, das ist alles noch winzig für einen Computer und für die Praxis, aber es ist interessant, dass man in diesen Größenordnungen schon Zahlen findet, die sich interessant verhalten mit Bezug auf Primalitätstests. Und ich möchte für heute schließen mit einem Satz, der uns die Richtung weist, wie oft müsste man den Test mit verschiedenen Basen machen, damit man weiß, dass man die richtige Antwort dabei hat. Gut, wir fangen wieder so ähnlich an wie vorhin. Sei NSN ungerade, zusammengesetzt keine Primzahlpotenz. Und wir wollen jetzt eine Idee bekommen, wie viele Basen gibt es denn überhaupt? Na, wir zwischen ja in der Menge 2 bis n minus 1 und wir haben so die Teilerfremden. Das heißt, das ist Größenordnung Pi von n. Pi, die Eulersche Pi-Funktion. In Wirklichkeit ist es sogar noch eins weniger. Wenn wir jetzt also eine Aussage hätten, von diesen Pi von n ungefähr, Basen, die wir auswählen können, wie viele davon sind Pi von uns, dann wäre das sehr hilfreich. Und genau das liefert dieser Satz. Es geht nämlich höchstens Pi von n halbe Mal schief. Das heißt, da sind relativ viele Basen, die da rumlaufen, mit denen wir die richtige Antwort geben. Zusammengesetzte und nicht Primzahlpotenzzahl in den Minerali-Test stecken. Und die Frage ist, wie oft nacheinander müssen wir das mit verschiedenen Basen machen? Und wir wissen jetzt, Pi von n halbe mal plus 1, dann haben wir auf jeden Fall eine Basis dabei, mit der wir die richtige Antwort geben. Und tatsächlich wissen wir doch, dass die Antwort zusammengesetzt immer richtig ist. Das heißt, algorithmisch würde man natürlich nicht einfach bis zum Ende laufen und dann gucken, sondern wenn das erste Mal zusammengesetzt bekommen, ist dann stoppt man. Okay, und das überlegen wir uns jetzt noch. So, wir haben unser Kapitel 7 überlegt, dass es eine Beziehung gibt zwischen den zu n teilerfremden Zahlen in Z und den davon repräsentierten Nebenklassen im Ring Z modulo nZ. Es war nämlich so, dass immer dann, wenn wir eine zu n teilerfremde Zahl uns schnappen und dann die davon repräsentierte Nebenklasse angucken, dass die dann modulo n sozusagen ein multiplikatives Invers hat. Das heißt, in dem Ring hat diese Restklasse ein multiplikatives Invers. Heißt also, dass wir auf der Menge TFN sozusagen eine Gruppenstruktur definieren können. Wir sagen nämlich einfach, wir multiplizieren die Elemente aber modulo n, sodass wir immer wieder modulo n reduzieren und dann wieder in TFN landen. Und dann ist alles erfüllt, was wir von einer Gruppe haben wollen. Ich schreibe das gleich kurz hin, ich erkläre jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Die Menge ist also TFN. Die Verknüpfung ist Multiplikation modulo n und damit meine ich, dass ich so lange modulo n reduziere nach dem Multiplizieren, bis ich wieder in TFN lande. Dann ist das eine Verknüpfung. Einzelne Menge ist klar. Assoziativ gesetzt ist klar. Multiplikative Inverse sind klar nach meiner Bemerkung von davor. Das heißt, da kommt wirklich eine Gruppe raus. Sei Regel. Multiplikation von n. Dann ist TFN Regel. Eine Gruppe. Und diese Gruppe nenne ich jetzt G. Das heißt, die Menge G ist die Menge TFN. G wie Gruppe, das ist für mich einfacher. Und wir überlegen uns, dass es viele gute Basen gibt, indem wir uns die Struktur dieser Gruppe G angucken. Wenn wir die Idee von vorhin nochmal benutzen, n gleich q mal r, q und r sind Teilerfremd und so weiter. Sein Q, R und N, ungerade Teilerfremd und Z mit der Eigenschaft N gleich Q und R. Achso, ich möchte Q und R so wählen, dass die nicht total klein sind, denn alles, was wir machen, ist für kleine Zahlen uninteressant. Q und R sollen selber auch mindestens 3 sein. Ja, was haben wir? Wir haben eine Basis A, die funktioniert. Die haben wir aus dem vorherigen Resultat. Die können wir nehmen und A nennen. Und wir haben eine Zerlegung von n-1 in der Form, die wir jetzt mal benutzen, 2 hoch n mal d. Schreibe ich auch mal alles hin. Weiter sei n-1 gleich 2 hoch n mal d. Wie im Mega-Rabin-Test. Und A sei eine, ja, wie nenne ich das jetzt? Manchmal sagt man, dass so eine Basis ein Zeuge ist, ein Zeuge für Zusammengesetztheit. Also quasi eine Zahl, die sich unter Eid einstellt und sagt, hey, n ist zusammengesetzt. Ich bin mir ganz sicher. So war ich hier sitze. A sei eine Basis, mit der n als zusammengesetzt erkannt wird. Ich hoffe, dass das aussagekräftig genug ist, zusammen mit der Zeugengeschichte. So, dann haben wir das. Dann wische ich jetzt noch meine Zeit hier. Die Philosophie ist jetzt, sich zu überlegen, dass die schlechten Basen, also die, mit denen es schief läuft, eine Untergruppe bilden und dass die nicht zu groß ist. Nicht zu groß heißt, es darf nicht ganz g sein. Dann sagt der Satz von Lagrange, dass der Index der Untergruppe mindestens 2 sein muss. Das heißt, höchstens die Hälfte der Elemente können die falsche Antwort geben. Und genau das ist jetzt hier der Witz, so zu machen. Wir übersetzen das in eine Frage über diese Gruppe. Und dann kommt der Satz von Lagrange zu Hilfe und wir sind fertig. Jetzt müssen wir also eigentlich nur noch diese Idee irgendwie aufschreiben. Ich möchte gerne, ich weiß ja, dass der Test irgendwann die richtige Antwort gibt, zusammengesetzt. Das heißt, ich weiß, dass nicht für all diese Indizes aus 0 bis n minus 1, a hoch d hoch 2 hoch diesen Index 1 sein kann. Ansonsten würde der Test ja dann hätte der Test schon irgendwann gesagt, oh, ich habe eine 1 gefunden oder oh, ich habe eine minus 1 gefunden. Das ist ja nicht passiert. Deswegen nehme ich mir jetzt ein J her aus der Länge 0 bis N 1. So, dass A hoch D hoch Psi hoch J nicht 1 ist. Mod N. Und das existiert wegen der Wahl von A. Das existiert, weil A so eine gute Basis ist. Dann sei K D mal 2 hoch J, damit wir das nicht immer so hinschreiben können. Und jetzt kommt unsere Untergruppe. Sei K die Menge aller Elemente aus unserer Gruppe. Da kann ich auch direkt G schreiben. Und wir merken uns, das waren die Elemente von TFN. So, was möchte ich da jetzt haben? Na, ich möchte haben, dass B hoch K 1 oder minus 1 ist. Mod N. Ups, Mod N. Mod N. Alles, was ich hier mache, ist immer Mod N. Na, da sind jetzt wieder so Leute, wenn die im Miller-Rabi-Test vorkommen, dann sind das die Momente, wo der Test schreibt, hier, ich habe eine Primzahl gefunden. Ich behaupte, dass H eine Untergruppe ist. Wie können wir das sehen? Na, wenn wir hier so ein Element haben und hier kommt 1 raus, dann kommt beim Produkt mit einem anderen, mit der gleichen Eigenschaft auch 1 raus mit N. Wenn mal minus 1 rauskommt, naja, die Möglichkeiten, mit denen ich da multiplizieren kann, modulo n, sind ja immer nur 1 oder minus 1 und die möglichen Produkte von 1 und minus 1 sind halt nur 1. Deswegen ist das eine Untergruppe. Das H mit dieser Verknüpfung Kringel, also Multiplikation mod n, eine Untergruppe von G. Ich habe mal erklärt, warum. Das heißt, diese Wahl mit den 1 und minus 1. Und jetzt überlegen wir uns noch, was da alles drin landet in dem H. Was ist los, wenn A eine mögliche, nee, A nicht. Was ist los, wenn C eine mögliche Basis ist vom Miller-Rabin-Test, wo im Schritt 3 1 rauskommt? Dann kommt ja für D, für den Exponenten D schon 1 raus und deswegen kommt auch bei K 1 raus und deswegen landet das Element da drin. Was ist, wenn ich ein Element finde, was in Schritt 4 irgendwo diese minus 1 liefert? Na, dann bin ich ja auch in der Menge H. Das heißt, alle Basen, die beim Miller-Rabin-Test die falsche Antwort geben, prim, finde ich hier. Vielleicht, ich überlege gerade, ob ich das Glock dafür möglichst groß wählen möchte. Das kann sein. Aber die Idee ist auf jeden Fall, diese beiden Fälle einzufangen, in denen die falsche Antwort prim kommt. Das ist eine Untergruppe von G und jede Basis C im Miller-Rabin-Test, die die falsche Antwort prim liefert, liegt im H. Und um ganz sicher zu sein, ich überlege gerade im Kopf, ob da irgendwas schief gehen kann. Ich habe gerade kein Gegenbeispiel, aber um ganz sicher zu sein, möchte ich, dass dort möglichst groß geht. Ah nein, das, das ist ja keine Kongruenz, das ist ja nicht Kongruenz. Okay, alles in Ordnung. Entschuldigung, ich habe selbst verwirrt. Gut, in H liegen jetzt also alle schlechten Basen. Ich sage jetzt mal schlechte und gute. Die schlechten sind die, wo die falsche Antwort kommt und die guten sind die Zeugen. Und jetzt haben wir hier die ganzen schlechten Basen drin versammelt. Kann das jetzt, das ist eine Untergruppe, kann das jetzt die ganze Gruppe E sein? Nein, denn wir wissen, dass A nicht in H liegt, denn A ist ja die richtige Antwort. Ferner ist A nicht H. Also H ungleich G. Und mit dem Satz von Lagrange ist dann der Index von H in G mindestens 2. Im Beweis steht jetzt nochmal, wie man sich das basteln kann, aber das ist überflüssig, denn im Satz vorher haben wir ja schon gesehen, wie man so ein Element kriegt. Wir haben dieses A und das macht das. Und dann sind wir fertig. Warum? Weil. Wir sind fertig, weil die Anzahl der Elemente in G die Anzahl der Elemente in TFN ist. Und das ist Phi von N. Als jetzt die Anzahl der Elemente in H, diese Anzahl geteilt, also ich forme sozusagen um und dann bekomme ich die Anzahl der Elemente in G geteilt durch 2 ist mindestens die Anzahl der Elemente in H. Das heißt, das hier ist kleiner gleich, ist das richtig? Ja, Phi von N halbe. Und damit muss man die Anzahl der Elemente außerhalb von H, also die Anzahl der guten Elemente, die muss dann mindestens. Und das ist unsere Aussage. Ich glaube, das ist noch ein bisschen schöner geht sogar, aber das ist die Idee. Man sammelt in H die schlechten Basen und sieht dann, dass da noch genug Platz ist für Elemente, die gute Basen sind. Und das sagt uns, wie oft man den Test anwenden muss. Gut, das ist ein prima Schlusspunkt für die Vorlesung heute. Am Donnerstag möchte ich dann noch eine weitere Idee vorstellen, wie man noch anders auf Primalität testen kann. Das ist dann also keine neue Verfeinerung der gleichen Idee, sondern nochmal was Neues. Und dann gucken wir, was wir dazu für Fragen haben und was ich Ihnen noch sinnvoll erzählen kann vor dem Workshop. Bis dann!